ich bin in diesem Büro unter den Tisch gekrochen, weil ich wie ich habe wieder so ein Schachtel gebraucht, das mich schützt. Und nachher habe ich den Pulli über meinen Kopf gezogen, damit ich keine Reizüberflutung mehr habe. Also, und wo das alles passiert ist, kann ich mich auch von außen dann beobachten. Und ich weiss, dass das nicht schlimm ist, weil das ist einfach meine Art und Weise, wenn wirklich alles zu viel ist, dass ich mich doch noch ein bisschen kann, regulieren kann. Und während ich am Brüllen bin, kann ich der anderen Person sagen, es ist nicht schlimm, es ist einfach so, wie mein Körper reagiert. Und früher, als ich das noch nicht verstanden habe, wie ich bin, habe ich das Gefühl gehabt, hey, meine Psyche ist einfach im Arsch. Oder das ist jetzt der Anfang von einer grossen Depression. Oder man kommt dann halt nicht so draus. Und wenn man sich mit sich selber beschäftigt, die kommen raus und kann sich selber helfen.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Sarah.
Hallo Mara. Ich habe gerade in meinem Maul ein Zimmetkaugummi. Und was es mit dem Zimmetkaugummi auf sich hat, und ich weiss nicht, vielleicht gibt es da die eine oder die andere da aussen, die uns jetzt zuhören, die das auch hat. Wenn ich den Zimmetkaugummi im Maul habe, dann bin ich wieder 12. 90er Jahre. Und es läuft im Hintergrund Wind of Change von den Scorpions. Und ich küsse es erstmal so richtig mit Zunge.
Mit 12, Sarah?
Ja, wir waren früher.
Bei mir war es später.
Wie alt bist du?
Hey, ich weiss, es war im Skilager. Ich bin keine gute Skifahrerin. Und alle haben super Skifahren, aber ich bin dann gleich mit in das Lager und bin dann sofort eingeteilt worden in die schlechteste Gruppe. Und auch in der schlechtesten Gruppe war der Sohn von meinem Mathe-Lehrer. Und am Abend hat es so klassische Skilagerspiele und Flaschenspiele und Headbang zu, weiss auch nicht, Nirvana.
Darf ich da
und
ganz
so
kurz eine Zwischenfrage? Ja. Headbang, auch das ist mir das Letzte wieder in den Sinn gekommen. Wir haben ja tatsächlich am nächsten Tag Nackenschmerzen vom Headbangen. Und wir sind einfach wirklich einfach im Kreis stundenlang entweder geknündelt oder gestanden und haben Headbanged.
Ja, das haben wir auch gemacht und ich hatte dann auch Nackenschmerzen vom Zungenküssen.
Ja, das hat man sehr intensiv gemacht.
Ja, also es war dann so, dass wirklich jemand von der Lageraufsicht zu uns gekommen ist und gesagt hat, du, es ist jetzt im Fall einfach gut. Ja, das
ich
ist meine Geschichte
mit 14. So ein Gespräch mal mit einer Lehrperson. Sind anscheinend alle Lehrpersonen zusammengekommen im Lehrerzimmer und haben beschlossen, dass man jetzt mit uns muss reden, dass wir aufhören müssen, so küssen während der Pause. Und jemand, der wenigstens sicher die Geschichte mit dem Zimmetkaugummi mit mir teilt, nämlich der erste Kuss, ist unsere heutige Gästin. Oh, herzlich willkommen, Ondine.
Ja, man hat jetzt das ja nicht gesehen, aber du hast wirklich vom Mikrofon weg und dir das Maul zuheben vor Lachen.
Ja.
So das schön, dass das Gespräch so anfangen.
Es ist genau die gleiche Erinnerung, die ich an meine Kindheit habe. Also wir haben dann noch in den Klassenlager haben wir Cola gelöffelt, weil wir das Gefühl hatten, dass das irgendwie so ein bisschen heim macht.
Natürlich.
Und was wir auch noch gemacht haben, ist hyperventilieren. Also man muss mega schnaufen und nachher raufkommen und jemand trägt der Brust zu, sodass der kleine Ohnmacht gehst. Das haben wir gemacht. Hui, wilde Zeiten.
Und in Riesel, so schön bist du heute da mit uns. Wilde Zeiten. Sind ihr auch in den Bubenschlag über oder umgekehrt?
Ah, ja,
das
natürlich.
Ist auch so das Thema.
Ja, und Flaschen drehen und einfach das Ganze, alles.
Und wie war es so mit den Regeln? Also weißt, im Nachhinein denke ich, ich bin ja immer so eigentlich regelkonform gewesen, aber gleichzeitig innerlich habe ich sie total bekämpft und glaube mehr gebrochen, als ich gedacht habe.
Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich habe ich Regeln gar nicht verstanden zum Teil. Ich glaube, das war das Problem. Ich glaube nicht, dass ich extra die Regeln gebrochen habe, sondern ich habe nicht gecheckt, warum man jetzt das so machen soll und habe es dann halt nicht gemacht und habe dann auf den Deckel bekommen.
Ich habe mich wirklich Und das hat, glaube ich, ganz viel auch damit zu tun. Also einerseits mit meiner Person, dann mit dem ganzen Herkunftsszenario, dann mit dem Kindergarten, wo ich gsi bin, wo im 68 gegründet worden ist, wo ich nicht gewusst, ich habe wirklich nicht gewusst, dass man sie sagt, bis ich in die Schule gekommen bin. Genau. Ich habe das nicht gewusst.
Genau. Hat dir ja niemand gesagt. Nein. Es sind einfach alle mässig gewesen, aber du hast nicht gecheckt, warum. I feel you.
Ja, heute weisst du auch mehr darüber, warum vielleicht nicht verstanden hast, dass es die Regeln gibt. Und wir werden auch über das reden. Bevor wir das machen, würde ich zusammenfassend dich vorstellen. Man findet recht viel im Netz über dich und in Riesen. Ich habe jetzt einfach mal das, was ich gedacht habe, könnte wichtig sein, per se rausgenommen. Und du bitte dann auch ergänzen, oder wenn du nicht mehr einverstanden bist, weil manchmal sind ja die Bios dann auch total veraltet. Also, du hast das Lizenziat gemacht in Freiburg, Politik, Geschichte und Menschenrecht. Deine Schulgeschichte wirst du uns vielleicht noch erzählen, weil so, das klingt jetzt wieder so, wie wenn das so easy dort angegangen wäre, an akademischen Weg, vorgeplant, kein Hindernis, aber das ist nicht so. Du hast einen Abstecher gemacht ins Bundesarchiv. Du hast bei unabhängigen Magazinen geschrieben. Dort hast du wie so dein Schreiben, glaube ich, auch entdeckt. Du hast für die gemeinnützige Gesellschaft Biel Projekt geleitet. Du bist heute betriebliche Mentorin und du bist auch Co-Founder von Ting. Ting ermächtigt Menschen. Es ist kommt aus einem bedingungslosen Grundeinkommen und auch da werden wir sicher noch vieles von dir erfahren. Wie tönt das die Bio für dich, wenn das jemand so vorliest?
Ja. Also ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass ich das bin. Weil, also, wenn ich so das erste Mal jemanden gehört habe, mich vorstellen, habe ich so gefunden, hä? Und das, oh wow, krass, das klingt ja hure geil von außen. Also, weil innen dran bist du ja eigentlich, also je nachdem, wie man halt aufgewachsen ist, aber ist man so ein verkümmertes kleines Pflänzchen. Und dann, wenn jemand von außen sagt, so, hey, du bist eine grosse Sonnenblume, ist so, hä, nein, irgendetwas stimmt da nicht. Entweder mit ihrer Realität, mit meiner. Ich habe dann relativ schnell gecheckt, dass mit meiner Realität vielleicht etwas ein bisschen im Argen ist.
Wenn du sagst, so das verkümmerte Pflänzchen und so, wie ich aufgewachsen bin, ja, jetzt bist du ja erwachsen. Ü40.
Man sagt es.
Ü40, man sagt es. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch Zuhörerinnen, ja, was ist denn das Aufwachsen? Eben, Mara hat das schon angetönt, die Schulzeit, der Weg, dass jetzt heute eben die Bio hast, die du hast, dass man das sagt, dass du bist, wer du bist. Grosse Fragen tue ich auf. Wir fangen doch mal irgendwo an.
Ja, kannst du eine konkrete Frage?
Ich mache ich sehr gern. Ja, wie hast denn du das erlebt in der Schule?
Ui.
Oder was hat das gemacht, das verkümmerte Pflänzli-Gefühl? Woher kommt das?
Also ich war immer zu spät und habe halt wie so die Regeln nie gecheckt und habe dann viel so Strafe geübt bekommen. Also nicht mega, mega schlimm. Die wilden Kinder sind dann meistens auch die coolen und darum ist es so, wenn du vor die Tür musst gehen, tut das ja auch dein kindlichen Status ein bisschen erhöhen. Darum ist das nicht so schlimm.
Also wir gewesen. Teilen uns nicht nur die Erinnerung an Kuss und Zimmer, sondern auch sehr viel Zeit vor der Tür.
So Sachen oder Strafaufgaben. Oder
was ist die dümmste Strafe, die du je bekommen hast? Wenn dich jetzt, kannst du dich an eine erinnern?
Zimmerarrest.
Also wo hast du einfach drinbleiben im Zimmer?
Also das war daheim gewesen.
Das war daheim gewesen. Und in der Schule?
Zeugs abschreiben immer wieder.
So, ich darf nicht während dem Unterricht
Nein, so, also das haben wir nicht gemacht, aber es hat dann einfach immer so als Strafe, jetzt musst du den Abschnitt musst jetzt dreimal aufschreiben.
Mhm. Völlig sinnlos.
Also ich finde, ja.
Ja.
Ja, es hat eigentlich nur hässlich gemacht. Oder im Religionsunterricht, aber there is a twist. Meine Mami war Lehrerin gsi. Und dann habe ich von ihrer Strafe zu geben, im Religionsunterricht. hey, so Zeugs. Aber also, es ist, wenn ich zurückschaue auf meine Kindheit, habe ich mega viele positive Erinnerungen. Und also auch so den ersten paar Mal in der Psychotherapie habe ich mich wieder dagegen gewehrt, dass da etwas könnte nicht gut gewesen sein. Aber jetzt so mit ein bisschen Abstand sehe ich halt, was gefehlt hat. Genau, ich glaube, das ist so das Problem, dass, wenn man auf seine Kindheit schaut, ist ja wie alles, was da war, ist gut gewesen. Und wenn es keine krasse, dramatische Ereignisse gegeben hat, also wenn du nicht verschlagen bist worden oder sonst irgendwie schlimme Sachen, dann muss man ja wieder davon ausgehen, dass alles gut ist. Also warum tue ich denn jetzt so dumm? Und warum habe ich noch so ein Problem mit meiner Mutter, wenn doch alles gut ist? Und bis man dann vielleicht erkennt, es ist nicht das, was passiert ist, sondern vielleicht das, was nicht passiert ist.
Was ist nicht passiert?
Oh,
also was hat es gebraucht?
Wahrscheinlich recht viel, wie bei anderen in den 80er Jahren, so Eltern, die sich für einen interessieren, die versuchen zu verstehen, was man für ein Mensch ist und dann versuchen, vielleicht die Umgebung so anzupassen, dass das dem Mensch gut tut, statt umgekehrt. Mhm. Das hat es nie gegeben. Oder nicht so, dass ich es wirklich gemerkt hätte. Oder dass man mir sagt, was ich für Eigenschaften habe. Das habe ich einmal in der Schule, hat man so irgendwie müssen etwas zeichnen oder so. Oder man hat Kind eingeteilt, du bist eher eine Baumperson und du bist eher eine Sternli-Person und so. Und das hat mich mega krass berührt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich etwas kann sein kann. Oder weißt, dass ich irgendwie Eigenschaften habe. Ich habe nur immer so ein bisschen mitbekommen, was alles fehlt. Und vor kurzem ist mir ein Mann in den Sinn gekommen, wo wir in der Ferien zusammen waren. Und ich bin etwa 8, 9, 10 so gsi und mir ist ein Fliegen ins Auge gekommen und ich habe mega fest gebrüllt und dann ist der gekommen und hat so mein Auge aufgerissen und irgendwie reingeblasen, der Tröpfchen, da keine Ahnung, und hat dann gesagt, ja, gell, das brennt. Und das ist mir bis heute geblieben, dass jemand kommt und mein Erlebnis mir spiegeln, statt dass es abgesprochen wird oder du jetzt nicht brüllen oder jetzt reiss dich zusammen oder jetzt mach doch nicht so ein Drama. Ein bisschen so. Und das sind halt alles so ganz viele kleine Sachen, die gefehlt haben. Und darum ist dann innen dran so ein bisschen Verkümmerung. Aber halt nichts super dramatisch. Darum habe ich auch ganz lange nicht wollen, weiss nicht, reinschauen oder wahrhaben, weil ich habe rumgeschaut und habe gesehen, in dem Internat, wo ich danach war, das sind ganz viele Mädchen aus wirklich schwierigen Familien oder Situationen. Und da habe ich die angeschaut und gedacht, Jesus Gott, denen geht es so beschissen. Dann muss es mir ja richtig gut gehen. Und hat mir die Geschichte erzählt, dass wieder, hey, du nicht so dumm, geh es so durch, dir geht es gut, du bist privilegiert, jetzt hör auf so dumm zu tun. Und habe mich dann halt selber auch noch geißelt, ein bisschen so.
Du hast ja dann auch später herausgefunden, dass du mit einer Neurodivergenz lebst. Magst du etwas dazu erzählen?
Ja, also als ich es dann herausgefunden habe, ist so, ja, grossartig, weil ich so, wie das Ding konnte loslassen von dem, jetzt gibt er noch mehr Mühe und was ist mit dir falsch und jetzt, nee. So die innere Stimme hat sich so ein bisschen aufgeweicht und ich bin wirklich sehr erleichtert gewesen, weil ich gewusst habe, so, okay, es ist nicht meine Schuld. Das ist so der grösste Punkt gewesen. Es ist nicht meine Schuld. Das ist etwas, das gibt es. Es gibt andere Leute, die auch so unterwegs sind und es ist nicht meine Schuld. Und das war recht ein Game Changer gewesen. Darum finde ich auch ganz fest dringend unbedingt, dass sich die Leute sollen abklären lassen, weil es so eine Erleichterung für mich war. Und ich habe mich so ein bisschen die Hoffnung, dass das für andere auch so eine Erleichterung ist. Und weil ich ganz viel mit neurodivergenten Menschen arbeite und dann manchmal auch dabei bin, wenn sie dann die Diagnose bekommen haben, gibt es wirklich ein klares Vorher und ein Nachher.
Ich tue mal für die, die vielleicht noch nicht so den Begriff Neurodivergenz kennen, dort ein bisschen erklären. Oder du ergänzest mich auch, oder sei es dann noch mit deinen Worten um dich. Also man redet ja auch von ADHS und Autismus-Spektrum zum Beispiel, das sind dann eher so auch pathologische Begriffe. Neurodivergenz ist eigentlich ein Begriff, der zeigen will, dass es um neurologische Funktionsweisen geht, wo neurodivergente Menschen quasi von so einer sogenannten gesellschaftlichen Norm abweichen, aber dass man es eben nicht als Krankheit oder Defizit anschaut. Und ich glaube, das ist etwas, was dir mega wichtig ist, oder? Dass man auch die Neurodivergenz nicht immer als Defizit gesehen, also du hast es schon ein bisschen angetönt, oder so, also man, also quasi auch du, oder hast anders vielleicht funktioniert, als man das erwartet hätte, oder als man irgendwie sagt, dass Kind oder erwachsene Menschen funktionieren. Und du hast etwas mega Spannendes vorher schon gesagt, das ist nämlich auch so Definition eigentlich von Inklusion, nämlich nicht ich muss mich permanent an das System anpassen, das mich eigentlich krank macht, sondern das System müsste viel mehr sich an die unterschiedlichen Menschen, ob jetzt neurotypisch, das wäre so das Gegenüber, Also, oder eben auch neurodivergente Menschen oder Menschen mit körperlichen Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen und so weiter. Also eigentlich ein System, das das Individuum mehr beachten müsste. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen. Also weißt, du hast jetzt gesagt, du bist pro Abklärung, es war für dich eine Erleichterung gewesen, aber das war ein mega langer Prozess gewesen, oder? Also ich nehme an, das war ja nicht irgendwie innerhalb von 3 Monaten gewesen, so, ah, okay, jetzt habe ich die Diagnose. Mega Erleichterung, so bin ich halt. Kannst du ein bisschen von dem Prozess erzählen?
Ja, also wo ich die Abklärung gemacht habe, habe ich, also hat man noch nicht so viel über das Thema gewusst. Oder
also es ist lang her.
Das ist etwa 17 Jahre her. Ich habe einfach gemerkt, ich bin auf der Straße mal gestanden und habe brüllt und habe das von mir nicht gekannt, weil ich so eine zufriedene, happy-go-lucky Person bin. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich könnte mal zu dieser Uni-Psychologin gehen, weil mich das ja eh interessiert. Weil ich interessiere mich unglaublich fest für mich. ich weiß nicht, wie das tönt, aber ich bin wirklich sehr an meiner Funktions... einfach, wie ich funktioniere. Warum mache ich jetzt das? Was ist jetzt da? Warum? Was ist da der Zusammenhang? Und so. Also ich bin sehr an dem interessiert. Und dann habe ich gedacht, ah cool, dann könnte ich jetzt zu einer Psychologin gehen und die weiss, wie man das macht und vielleicht hilft sie mir dann ein bisschen. Und dann hat die mal das mit dem ADS ins Feld hineingebracht. Und ich bin dann zu einer anderen Psychologin gegangen und bin mit dem Verdacht dort rein, aber ich habe natürlich nicht so viel gewusst. Und sie hat dann so Abklärung, also einfach, sie hat mich 5-mal oder 4-mal gesehen und hat dann irgendwann mal gefunden, so, also Frau Riesen, Sie sind wieder das und das und das und das. Jetzt machen wir mal den Test. Und hat sie mir einen Test gemacht und dann steht so, ah, okay, vielleicht hat die Person ein ADS. Und dann habe ich... bin ich nach Kilchberg, so ein Sanatorium irgendwie, und habe dann so einen Helm angelegt und so Zeugs. Und nachher haben sie mich abgeklärt. Und dann haben Friends und Familie müssen Fragebogen ausfüllen. Und dann ist mir dazugekommen, so, ja, okay, die hat wahrscheinlich das ADS. Und dann habe ich angefangen, Bücher lesen und so. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Nein, das ist super. Du bist eigentlich total auf dem Faden. Genau. vielleicht dort noch eben genau, also der Helm, oder das ist hirnstrommässig gemacht, also in dem Sinn quasi dann auch einen Beweis bekommen, dass deine Hirnströme irgendwie, ich weiß nicht genau, was es dann bedeutet, und nachher bist du eigentlich auch noch mal viel stärker wahrscheinlich in die Auseinandersetzung, ja, mit voll. Dir, oder?
Ja.
Aber ich stelle mir auch vor, also ich kenne es zum Teil auch von mir selber, ich kenne es fest in meinem Umfeld, sehr viele Menschen leben mit einer Neurodivergenz, man zieht sich ja ein bisschen an, also auch du, ja, und ich kennen uns, oder? man begeistert sich auch so füreinander und gleichzeitig eben zum Teil sind dann mega viele Leute zusammen und haben 1000 Ideen und das kann auch mega anstrengend werden und so. Genau, aber du hast ja wie so gesagt, eben, du bist dann quasi in die Auseinandersetzung mit dir und du interessierst dich mega fest für dich. Das würde mich noch so ein bisschen interessieren. So, was, also weißt du, was, oder auch vielleicht so ein bisschen für die, die zuhören, was ist so cool daran, wenn man sich für sich interessiert und wie man funktioniert?
Ich weiß nicht, wie das für andere ist, aber für mich ist es mega cool, mich halt zu verstehen. Also, dass ich so ein bisschen wie erkenne, was ich da für eine Maschine habe und wie ich mit der muss operieren. Wieso? Dass ich mir dann selber wie nicht so ausgeliefert bin. Also, wenn ich, genau, als Beispiel, also gestern, ich bin gerade in einer Phase, wo es einfach massiv zu viel ist. Es ist alles viel zu viel. Es prasselt alles auf mich ein, ich komme nicht mehr ganz klar und es ist einfach...
Und gestern, darf ich dort ganz kurz, weil ich es einfach auch so wichtig finde, nämlich das, was zu viel ist. Ganz viele Menschen haben ja das Gefühl, wenn man sagt, es ist zu viel, dass es negativ ist. Jetzt hast du uns vorne bei einem Kaffee gesagt, eigentlich ist es einfach zu viel Gutes gerade. Auch da oder mehr darüber reden, dass auch das kann sein.
Hey, voll. Also ich bin komplett überfordert mit, was alles auf mich zukommt, was ich geil finde. Also,
ja, das ist schön.
So, genau. Ja, also, es ist einfach ein bisschen, mein kleines System kann das wie alles gar nicht haben, weil es einfach ein bisschen zu viel ist. Und das belastet ja dann das Nervensystem auch, wenn du die ganze Zeit cooles Zeugs erlebst.
Also, genau. Also, man redet da auch von Eustress. Also dass auch positive oder Sachen können eben auch Stress auslösen.
Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz, ganz lange nicht verstanden habe. Ich habe immer wieder die Erschöpfungszustände gehabt und ich habe alles gemacht, dass das nicht mehr kommt. Ich habe weniger geschafft, mehr meditiert, mehr Sport, mehr das, weniger von dem, bis ich dann gemerkt habe, aha, es sind einfach die zu viele geilen Sachen, die in meinem Leben sind, ja. Machen mich müde.
Und darum habe ich dich jetzt unterbrochen, weil ich das so ein Thema finde, wie das viele nicht wissen, dass eben auch euer Stress kann wahnsinnig Mühe machen, weil es belastet eben das Nervensystem. Also das heisst, der Teil vom Nervensystem, der Sympathikus, ist dann einfach im Dauererregungszustand, in der Daueraktivierung, genau.
Genau, und weil ich das jetzt weiss, kann ich anders mit mir und meinen Sachen umgehen. Und das ist ein Vorteil an dem, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wenn man versucht herauszufinden, was ist. Und gestern hatte ich jetzt eben so einen kleinen Nervenzusammenbruch, als ich am Brühlen war und nicht mehr genau gewusst habe, was oben und unten ist. Und ich hatte eine Freundin bei mir und die hat mich dann so ein bisschen beruhigt. Aber also, damit man sich das vorstellen kann. Es passiert nicht allzu oft. Aber ich bin in diesem Büro unter den Tisch gekrochen, weil ich wie ich habe wieder so ein Schachtel gebraucht, das mich schützt. Und nachher habe ich den Pulli über meinen Kopf gezogen, damit ich keine Reizüberflutung mehr habe. Also, ich rede von so Sachen. Und wo das alles passiert ist, kann ich mich auch von außen dann beobachten. Und ich weiss, dass das nicht schlimm ist, weil das ist einfach meine Art und Weise, wenn wirklich alles zu viel ist, dass ich mich doch noch ein bisschen kann, regulieren kann. Und während ich am Brüllen bin, kann ich der anderen Person sagen, es ist nicht schlimm, es ist einfach so, wie mein Körper reagiert. Und früher, als ich das noch nicht verstanden habe, wie ich bin, habe ich das Gefühl gehabt, hey, meine Psyche ist einfach im Arsch. Oder das ist jetzt der Anfang von einer grossen Depression. Oder man kommt dann halt nicht so draus. Und wenn man sich mit sich selber beschäftigt, kommt man draus und kann sich selber helfen. So.
Mich berührt es gerade sehr, was du erzählst, weil deine Schilderung, es ist ein Overload, oder wenn alles zu viel ist, zu viel Reiz im Hirn. Und das ist etwas, wo eigentlich jeder Mensch erfährt. Nur also spüren es nicht alle Menschen gleich stark. Oder? Aber Reiz sind, wir haben eigentlich zu viel Reiz in der Umgebung, viel zu viel. Und dann gibt es Menschen, die da sensitiver reagieren als andere. Und ich kenne halt die wirklich dann so ganz extremen Overloads gut von meinem Sohn, der auch vom Autismus-Spektrum betroffen ist. Und dann so das zu wissen, dass das jetzt eben passiert. Also genau das, was du beschreibst. Ich weiss dann, was mit mir ist. Und ich weiss auch, was ich dann brauche. Eben, dass es dann zum Beispiel gut ist, unter einem Tisch sitzen, dass es dann gut ist, oder ich sage immer wieder auch, wenn ich Eltern begleite von Kindern, die irgendwie neurodivers sind, dass es so wichtig ist, dass es bei der Schule akzeptiert wird, dass man Käppli oder Hoodies tragen darf. Weil das gibt so Schutz. Mm-hmm. Und das ist so blöd. Es wird dann immer wieder gesagt, jetzt tu doch die Kapuzen ab. Ja, ja. Das sind so kleine Sachen, die unglaublich hilfreich sein können. Und wenn man das eben weiss, dass man sich ja dann selber drin, wie du jetzt so beschrieben hast, wie kannst du begleiten?
Genau, man kann sich dann selber die beste Freundin sein.
Wow, schön.
Also ich weiss auch, dass ein Hut oder so ein Hoodie mega gut ist. Und daheim habe ich dann tatsächlich ich so eine lustige, komische Skikappe, die meine Mutter früher angehört. Also es sieht wirklich mega, mega behämmert aus. Aber ich finde es einfach geil auch. Und dann habe ich die halt auch daheim. Weil es mir etwas bringt. So. Und ich finde allgemein alle Menschen da draussen, ob jetzt neurodivergent oder nicht, hey, mach doch einfach das, was gut tut. Mhm. Oder? Also, eben, dann halt unter einen Tisch klettern. Wie komisch ist denn das für eine 44-jährige Frau? Aber fuck it, es nützt.
Vielleicht sollten wir alle viel mehr unter dem Tisch liegen. Es gibt das Herrliche vom Erich Kästner. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, wo er unter dem Tisch liegt und dann seine Welpen schreibt. Hm. Ich schaue mal, ob es den Text irgendwo gibt und tue ihn in die Show Notes. Ja. Weil was er da damit aufzeigt, ist, wenn wir mal unter dem Tisch liegen, dann haben wir auch eine andere Perspektive. Und wenn ich deine Arbeit und dein Wirken so von aussen erleben darf, dann ist das etwas, wo du unglaublich viel auch andere kannst inspirieren und mitnehmen, nämlich mit neuen Perspektiven.
Hey, ich weiss nicht, ob es neu, also mal schon auch neue Perspektiven, weil ich wie immer in verschiedene Richtungen denke, aber ich glaube, was hilfreich ist für viele Leute, die mit mir dann zu tun haben, ist, dass ich mit meinen Hosen unten so einfach halbnackt im Zeug rumstehe quasi und mich nicht für mich schäme. Und ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen ansteckend ist, weil wenn man dann weiss, okay, sie schämt sich nicht für sich und sie zeigt sich mir gegenüber so, dann kann ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr von mir zeigen. Und dann werden die Leute wie so ein bisschen wärmer und weicher und zeigen sich und werden vulnerabler. Und dann kann man eben miteinander wirklich umgehen. Dann ist man auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden und kann dann dort etwas kreieren. Und was ich noch wollte sagen, ist, wenn man eben mehr über sich selber weiss, kann man viel leichter oder wertschätzender mit sich selber umgehen. Weil wenn ich an früher denke, wenn zum Beispiel irgendwie Händchen sind unbequem gewesen oder das ist unbequem gewesen, ist so, die Ondine hat eine Extrawurst. Immer braucht die Ondine eine Extrawurst. Und so habe ich, also es ist gar nicht so fest, dass die Leute mir das gesagt haben, aber ich habe also ja wie gemerkt, dass ich alle können da mitmachen, ich finde es komisch und ich muss rummotzen und ich finde es blöd. Und jetzt, wo ich weiss, ich bin einfach hochsensibel, macht es einfach, ist anders. Ist cool, ist okay. Man muss nicht mehr hässig sein oder mich versuchen zu verbiegen. Das wollte ich noch sagen.
Ich finde es auch mega spannend, weil es ist auch schon da, also man ist so defizitorientiert.
Ja, voll.
Also man sucht immer das beim Gegenüber oder beim Kind oder irgendwie, wo man also so quasi findet, das ist nicht normal oder eben das fehlt, das hast du ja am Anfang gesagt. Oder eben jetzt ist das ein extra Wurst. Also immer das Negative, das könnte ich auch einfach sagen, das ist ein Bedürfnis. Dann wäre es vielleicht positiv, oder?
Voll. Und dort, also ich möchte gerne noch einmal zurück zu der Neurodivergenz gehen. Das Hirn ist ja ganz anders. Und dann, wenn man die jetzt so ein bisschen aufreihen in einer Reihe, hat man irgendwie einfach mal beschlossen, dass die so in der Mitte von dem Punkt zu dem Punkt, dass die sind normal, neuronorm. Und die Person, die ein Punkt über dem Normal ist dann neurodivergent, oder? Also das ist so drum. Und es ist ja einfach ein Spektrum. Und das Problem von neurodivergenten Leuten ist, dass auf dem Spektrum können sie vielleicht Sachen, die unten sind, können sie weniger gut als neurotypische Leute. Aber was auf der andere Seite oben raus ist, das können sie viel besser als die neurotypischen. Aber weil die neurotypischen nicht können über ihren eigenen Horizont herausdenken, sehen sie nicht, was neurodivergente Leute alles noch könnten. Es hat also keinen Platz. Und darum redet man nur immer von den negativen Sachen, von dem Zeugs, wo wir nicht können. Aber man sieht nicht, was wir eben könnten. Und das würde ich sehr gerne, was wir können, das Extra möchte ich gerne in die Gesellschaft reinholen, damit wir miteinander geile Scheiß zu Boden bringen
können. Können wir dort schnell bleiben?
Ja, ich habe gesagt, können wir bitte dort anschauen. Ihr seht Ondine leider nicht. Aber sie hat das jetzt gezeigt, oder mit der Hand. Und dann hat sie so gesagt, Da sieht man wie nicht an, was da ist und zeigt so links über. Und können wir dort an?
Ja. Also, man kann sich so vorstellen wie zwei Oval, die ineinander reingehen, so eine Schnittmenge, die man so kennt aus der früheren Zeit. Und, kann man echt das Bild einblenden? Oder irgendwie. Genau das, was jetzt du zeichnest.
Zeichne jetzt gerade zwei so mal. Also eigentlich wie ein Diagramm, oder? Wo es dann eine Schnittmenge gibt.
Oder man könnte einfach eine Linie und auf dieser Linie hat es in der Mitte ausgemalt. Und oben ist es frei und unten ist es frei. Mhm. Genau. Und neurotypisch ist das, was in der Mitte ist. Und von dem geht man aus. Genau. So wie man in einer Gesellschaft von einem 1,80 Meter grossen Mann ausgeht und es ist alles auf ihn ausgerichtet. Also zum Beispiel auf dem Spektrum haben ja Kinder bräuchten ein kleineres WC. Oder? Aber das gibt es wie nicht. Oder Frauen bräuchten wärmere Zimmertemperatur. Aber das gibt es wie nicht. Weil wir sind auf den Mann ausgerichtet. Und in diesem Thema ist man halt auf Neuronorm ausgerichtet. Also Leute, die in dieser Mitte sind. Und da sind eben auch Hochbegabung zum Beispiel, gehört auch dazu. Also das heisst, Leute, die einen sehr hohen IQ haben, die werden wie nicht mitgezählt bei dieser Neuronorm. Dabei sind das Leute, die hure geiles Zeugs denken können, die viel mehr auf dem Kasten haben. Aber weil man nur immer von dieser Mitte ausgeht, von diesem Durchschnitt, hat das, was oben raus ist, hat keinen Platz und das, was unten raus ist, hat keinen Platz. Und weil eben neurotypische Leute das oben raus gar nicht sehen, fokussieren sie sich nur auf das, was bei der neurodivergenten Leute nicht in ihr Muster reinpasst. Also das, was sie schlechter können. Also reden wir immer darüber, dass sie nicht so gut können, eine Excel-Tabelle ausfüllen oder dass sie zu spät kommen oder dass sie den Brief nicht auf Post können bringen und so. Und mein Bedürfnis wäre, dass man mehr darüber redet, wie viele krasse Lösungsansätze die Menschen sehen, wie schnell dass sie Muster erkennen, wie zum Beispiel detailtreu sie den Faden finden, dass sie den Fehler sofort sehen, dass sie mega empathisch sind, dass sie genau den Raum lesen können, dass sie um Ecken können denken, dass sie in die Zukunft denken. All das Zeugs findet nicht statt. Und das, finde ich, ist eine absolut mega krass verschwendete Ressource, die da wäre.
Was bräuchte es, dass das Fenster, das du jetzt gerade von Wahrnehmung geöffnet hast, ich habe immer wieder für die Wahrnehmung so das Bild, mein Vater war ein Tonmeister und hat viel mit so Tonspuren gearbeitet und ich habe das jetzt vorhin auch so aufgezeichnet, eine Spur, oder mit dem Anfang und dem Ende und dann hat sie in der Mitte den Regler und der Normbereich ist dann wie gefixt, weiter geht der Regler nicht.
Genau.
Und was bräuchte es, dass wir mehr, noch viel, viel mehr können alle unsere Regler verschieben und das überhaupt können wahrnehmen. Du hast jetzt so ganz einen kleinen Bruchteil genannt, was uns da an Ressourcen entgeht. Und es ist aber noch viel, viel mehr, oder? Wir können wahrscheinlich jetzt eine Stunde darüber reden, was Menschen mit dieser Form von Wahrnehmung alles können. Und es aber wie keinen Platz hat in der Norm oder eben gar nicht gesehen wird. Hast du da, weil ich weiss, dass du immer wieder Visionen hast und Lösungen, hast du da Ideen?
Also auf der individuellen Ebene?
Ich würde gerne beide hören, falls beide hast.
Also ich glaube, es fängt beim Individuum an. Es muss ja wie verstehen, wer das ist. Und ob es in das Muster da reinpasst oder ob es eben oben raus irgendwie auch noch etwas hat. Und was hilft, ist, wenn man vor einem Problem steht und sich fragt, wie wäre es denn für mich geil? Statt dass man sich fragt, wie muss ich es machen, dass es normal ist oder dass es richtig ist. Das wäre so etwas zum Beispiel. Und dann wie das Fensterli immer wie mehr ausweiten. Also wenn es normal ist, dass man, weiss nicht, Jeans und ein weißes T-Shirt anhat. Aber eigentlich möchte man gerne mit einem Federkostüm umeinander laufen. Ist das vielleicht noch ein grosser Gap dazwischen? Aber vielleicht kann man ja mal ein weißes T-Shirt anlegen, wo ein Federli drauf ist. Und schauen, ob man mit dem durchkommt. Ob man negative Rückmeldungen bekommt und wie man mit denen umgeht. Und dann tut man ein zweites Federli drauf und dann ein drittes und so. Und so kann man so ein bisschen wachsen und sein eigenes Overtone-Window ein bisschen ausbreiten. Also, dass man so ein bisschen wie versucht, an der Peripherie vom Status quo ein bisschen rumzukratzen und schauen, wenn man dort so ein bisschen rausdrückt, ob es noch ein bisschen weitergeht. So. Und nachher hat man sich ja selber schon ein bisschen erweitert und bringt wie so ein bisschen mehr an den Tisch, wie wenn man so kommt, wie man das Gefühl hat, dass man muss kommen. Weil dann passiert ja wie nichts. Also wenn alle immer ganz genau mit den gleichen Ideen, mit den gleichen Ausdrucksweisen, dann bleibt ja alles einfach immer genau gleich. Und wir wollen ja, jetzt bin ich in Fahrt. Aber wir wollen ja jetzt die Gesellschaft endlich ein bisschen verändern. Wir wollen ja jetzt ein bisschen weiter aufmachen. Und was ist denn alles möglich? Und wenn eben alle immer so reinkommen, wie man das Gefühl hat, dass man soll sein, passiert einfach nichts. Kopf. Und darum möchte ich gerne, dass die Leute sich selber ein bisschen ausweiten und dann mit dieser ausgeweiteten Version von sich an den Tisch kommen. Und wenn man mal darüber redet, so, hey, was wollen wir denn machen? Statt dass man immer sagt, ja, wir könnten doch ins Kino oder ins Restaurant, könnten wir ja einfach, komm, wir machen ein Picknick. Und komm, an dem Picknick legen wir alle nur grüne Socken an, was auch immer. Oder man könnte einfach irgendetwas, wo es ein bisschen anders ist, nur ein bisschen. Und dann gewöhnt man sich daran und dann kann man das immer weiter ausweiten. Und wenn man dann schon so unterwegs ist, kann man dann auch vis-à-vis von jemandem, der jetzt noch in einer höheren Position ist, oder ich weiß nicht, deine Chefin oder dein Chef, so, wo dir nicht so zulässt, wenn du die ganz grossen Ideen würdest reinbringen, weil die einfach ein bisschen zu krass sind, kannst du einfach mal mit den kleinen Ideen anfangen. Und was ich mache, ist, dass ich weiss ja, in welche Richtung dass ich gehen will. Ich weiss ja, was ich geil finde. Aber ich sehe, dass die Leute noch nicht dort sind. Und dann stelle ich mich dumm und klein und naiv und stelle einfach ganz viele dumme, naive, kleine Fragen so, dass ich die Person dann in ihrem Denkprozess dort hinbringe, wo ich dann am Schluss auch bin. Und nachher lerne ich zu, dass sie sagt, hey, ich habe eine mega geile Idee, komm, wir machen doch ein Picknick, wo alle grüne Socken haben. Und dann sage ich, wow, mega cool, hey, ja komm, wir machen das. Und dann, also das ist vielleicht manipulativ und nicht so geil, aber hey, it works.
Ich finde es mega lustig, ich muss lachen, weil eben genau, es wäre nämlich so meine Frage gewesen, ist das dann nicht manipulativ?
Mal natürlich ist es das.
Aber andererseits lässt es ja auch Leute dazu ein, also weil manipulativ ist ja auch so ein negativ behaftetes Wort, aber was ich ja auch höre ist, du gibst den Leuten die Möglichkeit, sich mit etwas auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch etwas einzulassen, wo sie am Anfang wie nicht den Mut dazu hatten.
Könnte man auch einfach sagen, man schafft ein Angebot?
Ja, also es ist ja, also manipulativ ist, wenn du vielleicht nicht als Psychologin schaffst, aber als Psychologin machst du ja genau das. Also du,
es gibt ja auch eine Form von positiver Manipulation. Mhm.
Es ist ja, ich weiß nicht, wenn du vis-à-vis von jemandem sitzt, der hure hässig ist. Genau. Ich habe im Reisebüro gearbeitet. Und dann gehen die Leute in die Ferien und dann kommen sie zurück und finden, es war ein mega scheiß Hotel. Und dann kommen sie und wollen einfach mal abladen. Und dann lernst du im Verkaufstraining, dass du einfach mal zulässt, damit sie das Zeug rauskätzeln können. Und dann ist die Hälfte schon gemacht. Und dann ist das vielleicht, wenn man das so macht, auch Manipulation. I don't know. Einfach das, was hilft, hilft, oder? Also man tut so mit den Leuten, damit sie dort hinkommen und sich so fühlen, wie es positiv ist. So.
Ich finde das auch spannend mit dem Manipulieren, weil es ja eigentlich das Wort gar nicht so bräuchte. Weil also die Spiegelneuronen laufen einfach. Und wir beeinflussen uns sowieso konstant. Und wenn das ja einfach Fakt ist, dass das läuft, dann können wir das ja auch nutzen, um eben genau das machen, was jetzt Ondine gesagt hat. Also ich mache mir da auch richtig ein Spiel daraus, weil ich merke, wenn ich mit mir jemandem begegne, gerade jetzt auch, wo ich es im Verkauf oder der Bar geschafft habe, wo einfach eben mega miese Laune hat, und ich bleibe einfach mal bei mir und ich bin und ich habe es irgendwie gut, dann wirkt das ansteckend, ja, genau, auf den Menschen. Und es ist ein Beitrag für etwas Besseres. Also das heisst, es hat überhaupt nichts, wo dann irgendwie in ein Zwingen eingeht. Weil ob der Mensch, darum rede ich gerne vom Angebot, dann darauf eingeht oder nicht, ist auch immer bei ihm noch. Also.
Voll. Und also wenn man ja möchte, etwas zum Positiven verändern, dann muss man ja einfach das ein bisschen weich machen und so, dass die Leute freiwillig mitkommen können. Weil, genau, wenn du in der Konfrontation bist, dann funktioniert es ja meistens nicht. Und darum, wenn ich zeige, dass ich keine Gefahr bin und wenn ich mich wie quasi unterordne mit meinen naiven Fragen, dann hat die Person die Chance, zum grösser werden, zum vorwärts denken. Und ich finde, das ist mega wichtig. Und jetzt vielleicht auch im Kontext von Aktivismus, Entschuldigung, Wortfindungsstörung, von einfach diesen Sachen, die wir in dieser Gesellschaft wollen voranbringen, finde ich, ist es unglaublich wichtig, dass man das miteinander macht. Und was ich sehe, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen politisch, ist, dass wenn man irgendwie 20% nicht miteinander übereinstimmt, dass man dann das schon laut lassen und dann die Person oder die Gruppe dann schon so ein bisschen als Teil vom Problem sieht. Aber ich sehe halt die 80%, die wir gemeinsam haben. Und komm, wir schauen doch, wie wir dort vorwärts haben gehabt mit dem, was uns verbindet. Und darum, ich weiss nicht, ich habe einfach mehr Bock an positive Sachen.
Bist du jetzt schon vom von der individuellen Lösung in die gesamtgesellschaftliche hinein?
Wahrscheinlich schon, ja.
Das heisst, wenn wir mehr auf die Schnittmenge würden gehen und dort dann wieder in die Kraft gehen, dann würde sich etwas verändern?
Voll, also Brotbacken. Komm, du hast Mehl, jemand anderer hat Ei, ich kann Hefe, du hast den Backofen, komm, wir tun uns doch zusammen. Statt dass alle das Gefühl haben, ich muss Mehl und Hefe und Backofen und alles haben. Also, darum sind wir ja alle so unglaublich erschöpft, weil wir das Gefühl haben, wir müssen wie alles selber irgendwie können wuppen. Aber es funktioniert ja nicht. Und wenn doch du das hast und ich habe das und dann tun wir uns doch zusammen und dann ist es für alle ein bisschen einfacher. Und das ist auch bei der Neurodivergenz so. Ich habe keine Excel-Tabellen ausfüllen. So, es funktioniert einfach nicht. Und warum soll ich denn jetzt irgendwie 3 Stunden versuchen, mich da durchzubeissen und brüllen und hässig sein und meine Energie geht verloren, wenn doch jemand anderes nebendran das mega gern macht?
Können wir mal konkret dort rein? Ja. Also ich sehe das zum Beispiel einerseits als Chance für Teams.
Mhm.
Also dass man quasi, wie tut man Teams zusammenstellen? Also redest du so ein bisschen von dem? Oder wie wäre das konkret in der Politik? Was müsste sich zum Beispiel verändern, wenn man das so würde anschauen?
Hey, also bei Teams mega fest. Also ich glaube, wenn alle genau gleich ticken, läuft alles einfacher und es ist cozy und warm und es flutscht ein bisschen, aber es passiert halt wie nichts. Und wenn man aber jemanden ins Team reinholt, der eine andere Perspektive reinbringen kann und der Rest ist nicht angegriffen von dem, dann kommen ja alle wie weiter. Und ich glaube, jetzt bei neurodivergenten Leuten und neurotypischen ist so ein bisschen das Problem, dass eben Neurodivergente die sehen wie in eine andere Richtung noch. Und vielleicht löst das bei neurotypischen Leuten so ein bisschen das Gefühl aus, von nicht gut genug zu sein oder warum habe ich die Idee nicht gehabt, warum sehe ich das selber nicht. Und dann sind sie in der Verunsicherung und in der Scham. Und nachher, wenn man in der Scham ist, ist ja eh alles auch sehr schwierig. Genau, also dass man vielleicht vereinzelt Leute reinholt oder wenn man irgendwie in einem Teamprozess ist, dass man jemanden externes reinholt, der dann neue, coole Ideen reinbringt. Und ich habe jetzt das schon ein paar Mal erlebt, dass ich durfte, bei Teams, die in einem Transformationsprozess sind oder etwas Neues entwickeln oder so, dass ich einfach als externe Person reinkommen kann und mein ADS quasi downloaden kann. Und das ist für die extrem hilfreich, weil ich wirklich mit anderen Ideen reinkomme oder tatsächlich neu mit sehe, dass es ein Problem gibt. Und gerade das letzte Mal, als ich das machen konnte, sind wir schon einen Tag drin und ich habe gemerkt, irgendetwas am Fundament da rein stimmt wie nicht. Ich bin nicht ganz rausgekommen. Und nachher bin ich auf die Webseite gegangen und habe das durchgelesen und habe den Fehler entdeckt und bin mit dem rein und habe gefragt, so, hey, kann ich euch etwas sagen, was ich beobachtet habe? Ich glaube, euch ein Problem ist, dass ihr das noch nicht verstanden habt von euch selber. Und dann sind sie so, oh shit, genau, fuck, du triffst den Nagel auf den Kopf. Und also, ich weiß jetzt nicht, wie lange das die schon unterwegs gewesen sind, aber wenn sie vor 3 Jahren schon so jemanden gehabt hat, hätten sie unglaublich viel Geld und Zeit und Kraft und Energie können sparen. Also, einfach mal einen Blickwinkel von außen reinholen, würde wirklich sehr helfen.
Ich finde das wahnsinnig, schön, auch, dass, also, es ist wirklich ein Lösungsansatz, den du beschreibst, der ja auch dann völlig weggeht von dem Mangel, sondern es kommt eigentlich etwas rein von Ergänzung sowohl als auch.
Genau.
Und ich habe so die Vision, und ich sage es jetzt mal, vielleicht hört irgendeine Lehrperson zu, die das umsetzen will, vom ersten Schultag und von der ersten Schulstunde, nämlich, dass die Lehrperson einen Kreis macht und alle Kinder fragt, was kannst du wahnsinnig gut, das machst du auch gern. Und dann haben wir irgendwie die Lisa, die sagt, du gerne auf Bäume klettern. Und wir haben irgendwie Tom, der gerne ein Spiegelei macht. Und, jemand anderes tut schon gerne irgendwie vielleicht lesen. Und jemand anderes kann den Purzelbaum oder das Rädchen schlagen, was auch immer. Und dann sagt die Lehrperson, nimmt das auf und sagt, wow, das ist dann lässig, was ihr alles könnt. Und das ist so spannend. Und dann sagt die Lehrperson, und wisst ihr, ich kann auch ein paar Sachen gut. Ich kann zum Beispiel gut euch zeigen, wie man rechnet oder wie man liest. Und ich habe Spass daran. Und ich freue mich, dass ich euch das jetzt zeigen darf. Und könnten wir auch, kannst du, Lisa, mir mal zeigen, wie man auf einen Baum klettert? Genau. Und du, Tom, vielleicht, wie man skatet? Und dann hätten wir von Anfang an das drin, das sowohl als auch.
Genau.
Und wir wären nicht mehr, weil der Mangel, also das, das ist, ich finde das so wichtig, was du angesprochen hast vorher, die Scham. Und dahinter ist ja auch Angst.
Mhm.
Angst nicht zu genügen, wo uns ja dann so unfrei macht in dem Innen.
Absolut, genau. Also das ist so ein Leier inzwischen für mich. Ich finde, die Leute sollten unbedingt eurem Selbstvertrauen arbeiten, damit sie erkennen, wer sie sind, was sie können, was sie eben nicht können. Damit dort, wo sie wissen, das kann ich nicht, dass sie easy können Hilfe holen, statt ihrer Scham unter der Bettdecke zu liegen und es passiert überhaupt genau gar nichts und man ist stuck. Es läuft alles recht viel schneller, wenn man einfach die Sachen, die man nicht kann auslagern oder jemanden reinholt oder wie auch immer, damit man sich dann nachher auf das konzentrieren kann, wo man eben kann. Und bei neurodivergenten Menschen ist es so, dass man irgendwie 80% von seiner Lebensenergie auf das verwendet, was man nicht kann. Und nachher hat man keine mehr für das, was man könnte. Und es ist einfach wirklich ein mega, das ist eine Verschwendung von Lebensenergie auf globalem Niveau. Und ich hätte wirklich gern, dass wir das anders für machen.
Wenn jetzt jemand zulässt und so sagt, ja, genau.
Ja, ja.
Magst du vielleicht unsere Zuhörerin ein bisschen mitnehmen in dem Prozess, wie du das gemacht hast? Dass es eben dir heute nicht schwerfällt, zu sagen, hey, das kann ich nicht. Und ich hole mir Hilfe.
Hey, ich habe jetzt jahrelang an dem gearbeitet. Ich kann jetzt nicht sagen, was wirklich alles. Also es hilft alles. Es hilft, einen Podcast zu hören. Es hilft, YouTube-Videos reinzuziehen, Ayahuasca, Psychotherapie, Bücher lesen, wandern, Nacktbaden, was auch immer. Was auch immer hilft, hilft. Aber ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man versucht, anzuschauen, wo ist denn die Scham? Wo kommt denn die her? Und warum ist die überhaupt da? Und vielleicht, wenn man sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt, merkt man, ich brauche die gar nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr in der dritten Klasse und der Thomas Müller lacht mich aus, weil ich schräge Zähne habe. Man kann ja wie einfach eins weitergehen, man kann sich ja entwickeln. Man kann ja vorwärts machen und Zeugs hinter sich lassen. Und hey, der einfachste Weg ist wahrscheinlich Psychotherapie. Mhm. So die auch nicht weh, es ist ja wirklich
ja, das ist cool. So, Mara, oder? Wenn jetzt, also wir beide, oder, kennen das auch und ich merke so, das ist für mich etwas vom Befreiendsten, also vom Befreiendsten überhaupt, dürfen so sein, wie ich bin und einfach wissen, was kann ich nicht und mir die Hilfe holen. Ich würde genau das auch sagen. Also mir hat Therapie unglaublich geholfen in dem, aber auch vielleicht das Nacktbaden. Habe ich schon als Kind genug, Mara, würdest du das auch sagen?
Ja, also was ich noch will sagen ist, dass ich einfach auch finde, genau, also das eine ist ja der innere Prozess und das andere ist ja auch das Aussen. Und was ich bei dir auch mega finde, wo du auch so ein bisschen Role Model bist, ist, dass du ja andere Menschen und insbesondere auch Frauen mega stärkst. Und so wie erkennst in die Visionen, wo wir jetzt drüber geredet haben, ja mega zulässt auch. So, also ich mag mich auch erinnern an einen Prozess mit uns, weißt du, so, wo ich irgendwie noch vor ein paar Jahren an einem Punkt gsi bin, wo ich wie so in dem, wo wir jetzt inne sind, gsi bin und es ist noch eine Vision gsi, so. Und dann hast du eben das, wo du ja jetzt auch, oder wo wir zwei auch mega drüber also drin sind, ist so die innere kritische Stimme und so. Und dann wird so in der Psychotherapie kannst du das dann alles anschauen. Und gleichzeitig ist jetzt für mich auch immer mega wichtig, dass Menschen rum sind, auch wie du, wo wir sehen, hey, du hast Potenzial.
Ja.
Und wir haben auch schon zum Beispiel mit der Regula Bührer auch über das geredet. So, an Tisch sitzen mit jüngeren Frauen, also, oder auch wenn sie älter sind, ist ja gleich einfach irgendwie fragen, was brauchst du jetzt von mir? Was kann ich machen, um dich bestärken, um in dir, dass die Vision irgendwie real wird?
Hey,
und genau. Es ist jetzt vielleicht persönlich, gehen wir ein bisschen dort, also ist für mich okay, aber du hast mir zum Beispiel damals wie so gesagt, hey, stell dir mal vor, wenn die Menschen, die dir immer sagen, du kannst das nicht, oder das, wenn du dich daraus lösen würdest, dann würdest du, glaube ich, ab wie ein Rakete. Oder? Und ich weiss, der Satz kommt immer noch in den Sinn. So. Weißt du, so, dass, ja, oder auch so ein bisschen, ist es nicht auch eine Kraft von Menschen, die neurodivergent sind, also jetzt nicht nur von ihnen, aber auch, dass man auch bei den anderen sieht, was möglich wäre. So.
Ja, wahrscheinlich, weil man eben mehr sieht oder weil so der Horizont wie ein bisschen breiter ist.
Mhm.
Weil man eben nicht so in dem normtypischen Raster gefangen ist, sondern eben kreativ denkt und andere Vernetzungen sieht. Und also ich weiss jetzt nicht, wie es anderen geht, aber ich kann wie die Leute recht gut lesen und ich sehe, wo sie Bock hätten, etwas zu machen. Aber weil wir ja konditioniert sind, immer an unseren Schwächen und an unseren Defiziten herumzudoktern, haben wir wie gar keine Zeit, um darüber nachzudenken, was wir denn gut können. Und was ich bei allen Frauen, die ich wahrscheinlich bei allen Menschen, aber Frauen sowieso. Nein, Frauen können das. Ich weiß jetzt nicht bei anderen. Sie können ganz gut sagen, was sie alles nicht können. Was alles falsch ist an ihnen. Was alles fehlt. Das können sie wirklich aus dem Stegreif, aus dem FF, wie ein Maschinengewehr. Brrr, das ist nicht gut, das ist nicht. Blablabla. Aber wenn man sie fragt, was kannst du noch gut? Dann ist es plötzlich so.
Ja, was
Und dann passiert wie nichts. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, es braucht eben auch ein Umfeld von Leuten, wo, wenn man es nicht kann von sich selber sagen, dass man wieder Erlaubnis hat oder dass man zumindest von jemand anderem mal hört, so, hey, du kannst mir recht gut zeichnen. Ja, meinst du wirklich? Ja, du kannst wirklich gut zeichnen.
Also sollte man uns das auch einfach mehr sagen?
Ich finde, absolut. Und ich mache das auch gerne. Also wenn ich etwas in jemandem sehe, gehe ich hin und sage, hey, geiler Fiesel, wenn du da ein bisschen mehr Gas gibst, dann kommt es gut an.
Weißt du, und das finde ich interessant, weil das ist auch etwas, wo viele zurückhalten. Also, dass man das dann, also wie so, genau, es bedeutet ja auch, dass man mit sich auch so ein bisschen zufrieden ist, damit das Ego zulässt, den anderen den Raum geben und sagen, hey Sarah, ich finde dich mega cool oder hey Undine, ich finde, du kannst das mega gut, oder?
Ja, aber das ist so ein Bullshit. Warum? Was, wenn ich doch gut kann Schuhe binden, heisst doch das nicht, dass du...
Ich habe das noch nie verstanden. Das ist etwas, was mich seit meiner Kindheit begleitet in Mädchengruppen, dass ich mag mich erinnern, ich weiss auch genau, Fez, irgendwie, eben wahrscheinlich Wind of Change, und dann ist irgendein Schulgespönli zu mir heimgekommen und dann hat man sich immer so gestylt und das hat den ganzen Tag einnehmen. Und man hat dann so ausprobiert, was zieht man jetzt an und was nicht. Und dann irgendwie habe ich einfach gesagt, ja, kannst du dich einfach bedienen am Kleiderschrank. Und dann hat die Freundin so etwas angehört und ich so, wow, es steht ja mega gut. Und dann schaut sie mich an, sie war nachher auch keine Freundin mehr gewesen, weil sie hat gesagt, das sagst jetzt du sicher, dass du besser aussiehst als ich. Und,
ja, okay.
Und ich habe das Denken nicht, also ich habe es nicht verstanden. Mhm. Aber es hat sich auch komisch angefühlt.
Mhm.
Und dann habe ich wie gemerkt, aha, das ist wie nicht normal, dass man sich einfach sagt, ich habe immer allen gesagt, oh, das kannst denn du gut, oh, also ich mache das bis heute, aber dort habe ich so das erste Mal gemerkt, das ist irgendwie falsch.
Ja, eben weil man darauf getrimmt ist, nur die negativen Sachen zu hören und zu sagen.
Genau.
Ich glaube, es ist das. Und vielleicht, also ich weiss nicht, was bei dieser Freundin jetzt war, ich kenne das von einem ganz schlechten Selbstvertrauen. Wenn jemand mir ein Kompliment gemacht hat, habe ich das in meinem verquerten Kopf gerade sofort als Kritik, als versteckte Kritik. Genau. Und ich hatte das mal gehabt, dass eine Kollegin ist ins Büro gekommen und hat sie gesagt, so, ah, ich schmecke immer, wenn du da bist. Und macht ein genüssliches Gesicht, als würde sie es geniessen. Und macht die Augen zu. Und sie ist so, Aber trotzdem, all die Zeichen in mir innen ist so, die sagt das jetzt durch die Blumen, dass ich stinke. Oder wo aber
spannend,
mich gefragt hat, ob ich möchte zu Gotti sein vom Erstgeborenen, ist der erste Gedanke in meinem Kopf war, alle anderen haben abgesagt. Fuck, also weißt du, das ist so anstrengend, wenn man so unterwegs ist. Und darum, please, bitte, tut euch im Selbstvertrauen arbeiten.
Mhm. Und gleichzeitig finde ich es jetzt auch gerade so schön, dass du das sagst, weil das auch etwas ist, wo ich finde, man auch immer wieder selber an sich arbeiten muss, nämlich Empathie und Perspektivenwechsel. Und du schaffst das irgendwie immer wieder. Also klar, ich nehme an, du hast auch deine Grenzen, aber so wie, also auch wenn wir uns austauschen, du schaffst es immer wieder, mir auch zu sagen, hey, okay, beim Gegenüber geht vielleicht auch gerade das und das ab. So. Und eine andere gute Freundin hat mir letztes Jahr gesagt, hey Mara, verliere auch nicht deine Empathie. Schaut, dass sie bleibt, oder? Weil wenn man ja so vom Miteinander redet, dann braucht es das auch mega fest. Oder gibt es,
ja.
Wie ist es bei dir? Oder hängt es dann irgendwann gleich auch auf?
Nein, weil ich habe sogar mehr Empathie für Zeugs und Leute, die ich wie nicht so checke. Oder vielleicht ist Empathie das falsche Bild, Wort. Aber wenn ich auch wie nicht rauskomme, warum verhält sich jetzt die Person so dermaßen beschissen in meinen Augen? Ist so, es muss ja einen Grund haben. Es hat ja alles immer einen Grund. Und dann versuche ich wieder den Grund herauszufinden. Und so, okay, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre und Leute würden, dann würde ich mich wahrscheinlich so fühlen, okay. Und wenn ich mich so fühle, würde ich das wahrscheinlich so ausdrücken, okay. Ah, okay, also das ist ja ähnlich bei dieser Person. Ah, wahrscheinlich ist sie jetzt so, weil das und das. Gut, und dann kann ich das wie so analysieren. Und ich brauche das, weil sonst komme ich ja nicht raus. Also ich laufe ja um und ich sehe ganz viel weird shit und ich muss das sicher verstehen, weil sonst halte ich es ja nicht aus.
Das ist ja wieder das Lesen und ich habe nämlich auch so das Bild für mich, weil mir geht es genau gleich, oder? Dass immer wieder drive in die Schuhe von anderen stehen, fällt mir wahnsinnig gleich. Das mache ich ja auch beruflich, aber Tondin ja auch. Und dort drinnen, ich liege dann ja sehr viel Verbindung wieder um Verständnis. Und ich finde es aber auch spannend, eben dann Ich meine ja in dieser Folge mit der Missa Yamanaka, wo es um unter anderem zum Beispiel um unerfüllten Kinderwunsch auch über das Gefühl von Neid geredet und Eifersucht. Und dass ja das auch ein Zeichen ist von einem Bedürfnis, das man zum Beispiel nicht sich gerade erfüllen kann.
Ja.
Und ich finde es so wichtig, auch dort so das Wegnehmen von einem Mangelgefühl. Also ich habe das auch schön gefunden, wie sie das auch beschrieben hat, dass es einfach dazugehört. Also das Gefühl, wie ich dazugehören kann. Und nachher aber dann ja die Frage ist, wie gehe ich mit dem um? Also das heisst, wenn ich jetzt merke, also ich kenne das auch, oder ich bekomme ein Kompliment über und dann hast du so eine Abwehr zuerst. Oder ich habe das auch schon gehabt, ich zum Beispiel neu mit eben genau das eingeladen worden bin oder für einen Job. Da habe ich so gedacht, also wieso fragen die mich jetzt? Aha, das kann sicher sonst niemand. Mhm. Oder, ich weiss doch auch nicht. Und das sind so, ja, ganz viele so eben kritische Stimmen, wo man ja, und das finde ich auch so wichtig, wenn man sagt, redet, also, schafft euch im Selbstwert, oder, es ist ein ständiger Prozess. Also, es ist, ich finde das immer wieder so wichtig, gesagt, das haben auch die Leute bei mir in der Praxis. Ich habe die Stimmen auch noch. Mhm. Und ich arbeite mit denen. Und ich bin mit denen in einem Prozess. Und es ist nicht so, dass du irgendwie einfach morgen mal verwachst und so findest, so, okay, ich habe das jetzt. Jetzt bin ich selbstbewusst. Jetzt weiss ich, was ich kann. Und es ist alles kein Problem mehr. Weil das erzeugt auch wieder mega Druck. Sondern es geht viel mehr darum, zu sagen, hey, ich bin in einem ständigen Prozess. Und wenn mich etwas so triggert, oder? Und ich merke eben, ich kann irgendwie, dass ich das fast nicht glaube, dass die jetzt mich wollen, dass ich dann dort hingehe und sage, hey, was ist denn da? Und dann mich dort auch wieder begleiten. Oder so, wie du beschrieben hast, wie es auch möglich wird mit einer Diagnose zum Beispiel.
Ja. Ich habe jetzt noch zu, jetzt haben wir wahrscheinlich keine Zeit mehr, aber mir ist noch zu Neid und Missgunst und so eingefallen, dass das ist ja eigentlich nur ein Wegweiser. Also man findet ja das immer scheiße, weil man sich selber nicht erlaubt. Es ist meistens das, es ist die Erlaubnis, die man nicht hat.
Das Bedürfnis darunter,
oder? Um das zu machen. Also, weißt du, man ist, weiss nicht, neidisch, dass jetzt die Person so sich krass anlegt, oder dass die so laut ist, oder dass die so einen hohen Preis verlangt, oder was auch immer, oder? So viel Platz einnimmt. Und das ist ja nur, weil ich getraue mich, das jetzt noch nicht zu machen. Und darum finde ich, ist nicht super, super, Scham ist, also all diese Gefühle, das ist super, weil das ist für mich so wie eine Rutschbahn. Man kann dort hinten nach und dann kommt man dort hin, wo es tatsächlich tut und dann weiss man, in welche Richtung man gehen will. Also wenn ich neidisch bin, dass jemand so viel Geld für, weiss nicht, sein Coaching verlangt, ist so, okay, ich möchte dort hin, was muss ich jetzt machen, um dort hinzukommen? Und dann habe ich wieder einen Weg vor mir. Also weiss, es ist,
das ist so schönes Bild.
Es ist eigentlich alles recht einfach, wenn man es, I don't know. Ich habe das Gefühl, es ist alles recht simpel, wenn man aufhört, sich so selber zu kasteien.
Der Tondin hat gesagt, wir sind fast schon am Schluss.
Ja.
Sie hat mir, ich habe mir Gedanken gemacht, ja, was bringe ich denn da aus dem Coaching? Weil ich gewusst habe, ja, also Tondin, die wird so viel bringen. Da erübrigt sich es vielleicht. Und gleichzeitig hat sie dann jetzt mehrmals das Wort gebracht, so die eigene Form ausweiten. Und das Spektrum, und ich habe immer wieder das Bild, eben, sie hat auch über die Schulzeit geredet, dass man ja eben die, was uns vorgegeben wird, was Norm ist, das hat etwas von dem Kinderspielen mit diesen vorgestanzten Rundummeln und Rechteckchen, wo man dann so die kleinen Kinder können die richtigen Formen rein tun. Und irgendwie läuft das so im Moment noch, eben in der Vision von der Ondin läuft es dann anders, dass wir alle irgendwie müssen irgendwie ein Dreieckchen sein und in ein Dreieckchen passen. Und was ich lustig finde, oder? Bei den Tieren redet man ganz viel davon. Ich kann mal ein Meersäule hüten. Ich habe eine Katze. Und ich bin total auf die Welt gekommen, was ich da alles beachten muss bei so einer Meersäule. Keine Ahnung. Ich dachte, ich tue einfach ein bisschen Salat rein und ist gut. Nein. Da gibt's eine artgerechte Haltung. Und bei einer Katze auch, oder einen Hase darfst du nicht allein haben, weil es ist dann auch nicht artgerecht. Und irgendwie bei uns Menschen gibt's so eine komische Idee, als ob der Mensch, also es wäre wie, als ob irgendwie das Tier säugt, also, ja, sollten alle gleich, die gleichen Bedürfnisse haben und alle in die gleiche Form rein. Dabei sind wir ja, weißt du, auch nicht rundum die Eckli, 15 Eckli mit ein paar Zacken draussen, mit Fränseli, mit irgendwie rundum drin. Und jeder ist wieder irgendwie anders. Und wenn man die Form, so wie es Ondin so schön beschrieben hat, kann ausweiten. Und dazu sage ich mir genau das, was du jetzt gesagt hast. Schreib mal auf, was kannst denn du alles gut? Mängel weisst, ja. Aber schreib mal auf. Und schau mal, was ergibt es für eine Form. Und schreib dir doch vielleicht dann auch aus dem raus, das, was jede Firma nämlich hat, ein eigenes Leitbild.
Genau. Purpose.
Weil dann kannst du vielleicht in Zukunft mehr nach so die Wegweiser, die Tondin vorher beschrieben hat, wie denen angehen. Und dann wächst die Form immer mehr zu der, wo du eigentlich bist. Und dann könnte man so wie ein riesen Puzzle haben auf dieser Welt, mit ganz vielen so Formen, die zusammenwachsen. Das wäre echt gut. Aha. Mara, hast du einen Buchtipp?
Ich habe heute sogar zwei. Und zwar ist der eine Buchtipp heisst «Die Welt der Frauen und Mädchen mit AD und in Klammern HS. Warum sie so besonders sind und was sie stark macht», ist erschienen im Belz Verlag. Ich finde sehr, also wirklich sehr, sehr ein hilfreiches Buch, um sich selber besser verstehen, aber auch wenn man mit Menschen, also Frauen oder Mädchen in Kontakt ist, die neurodivergent sind. Und das andere ist von der Maria Zimmermann, «Anders nicht falsch», wo sie ihren eigenen Autismus beschreibt, mit ganz vielen Grafiken und wenig Text und wenn Text, dann einfache Sprache. Und ich selber konnte auch mega viel aus dem Buch herausnehmen und schätze die Arbeit von Maria Zimmermann auch sehr. Ist erschienen im Kommode Verlag.
Und in du darfst noch Karten ziehen.
Vorlesen.
Ja.
Welches unerwartete Talent hast du, das niemand kennt? was niemand kennt? Es gibt, glaub, ich habe so wenig Geheimnisse. Ich kann es im Fall nicht so sagen, weil es
hast kein, du?
Aber ich weiss, dass viele Leute nicht wissen, wie gescheit ich bin. Und dass ich meine Faust ins Maul nehmen kann. Und wenn ich besoffen bin, dass ich weinen will. Also weißt du, mit dem Viertel so gewackeln, meine karibischen Wurzeln, dass die dann durchkommen.
Sehr spannend. Das habe ich auch nicht gewusst.
Ich habe das auch nicht gewusst.
Ich hoffe, du zeigst mir das mal.
Also ich habe gewusst, wie gescheit du bist. Ich habe nicht gewusst, dass du die Faust kannst ins Mund. Ich habe...
Hast du auch ein besonderes Talent, das niemand weiss? So.
Nein, es ist lustig, ich bin gerade im Mangel. Weil ich kann ja eben wirklich weder mit den Augen zwinkern noch pfeifen, was ich wirklich einen Missstand finde.
Hast du Nasenflügel so gewackelt?
Nein, eben wirklich, ich habe nichts von diesen Gesichtssachen und ich finde es so schade. Also wenn jemand da aussen, ich kann ja mal irgendwie dann so mit 12 wirklich pfeifen lernen, ich habe das sehr ambitioniert gemacht und es sind wirklich einfach, also mein Stiefvater und meine Mutter sind so abgenervt gewesen von mir, dass sie irgendwann von der Bitte hören jetzt einfach auf mit dieser Pfeiferei.
Also kannst du gar nicht?
Nein, es kommt, es ist wirklich...
Mach mal. Ja, voilà.
Ja, also man hört jetzt nicht wirklich etwas. Und beim Fotografieren muss ich
aber
das eine Auge...
Aber bei Wind of Change hättest du das lernen müssen.
Ich weiss, aber dort habe ich ja geknutscht. Also ich habe ja, nicht ja. Und ich, beim Fotografieren, also, oder wenn ich also mit der Kamera, muss ich das eine Auge zugeben.
Oh.
Also so ist das, weil ich kann das nicht.
Lustig.
Ich kann nicht, ja, genau.
Cool.
Du, Mara?
Nee, mich und im Fall ehrlich, ich bin viel besser im Fragestellen, als sie beantworten. Ich weiss es nicht, aber ich habe ja lang, bis so... Bis ich angefangen habe, knutschen, kommt mir in den Sinn, Querflöte gespielt. Und
ich weiss ja immer noch nicht das Alter von dir
14,
mit Knutschen. 14.
Glaub.
Okay.
13, 14.
Ja.
Und habe dann aufgehört. Und lustigerweise die Querflöte nie vermisst. Und jetzt, als ihr so pfeift, kommt mir in den Sinn, dass ich meine Querflöte heute auf meinen Esstisch gelegt habe. Okay. Weil ich gedacht habe, ich fände es eigentlich schon noch cool, wieder mal eine Stunde nehmen. Mal schauen.
Ah, Kreativität.
Ich habe am Samstag angefangen, Lismen.
Aha.
Und zwar bin ich in den Laden, in den Wollladen und habe gesagt, es ist ja so. Lismen, Niveau, zweite Klasse. Pinguin. Der Bauch, der jetzt weiss sein soll, ist braun geworden, weil ich mich so überanstrengen und so geschwitzt habe. Und nachher wollte ich nie mehr Lismen. Und jetzt will ich wieder.
Ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Monate, ob wir dann Lismen sehen.
Hey, und ich bin im Fall dran.
Ja, sehr cool.
Cool.
Wir werden in den Storys auf dem Laufenden halten. Und ich bin gespannt, ob ich dann, wie hast du denn gesagt, wie heisst das?
Weinen. Es ist, glaube ich, auf
oder ich spiele Querflöte und du tust twerken. Und Sarah, du liest mir dazu.
Ja, super.
Super. Danke, habt ihr uns zugelassen.
Danke vielmals. Für euer Zuhören. Danke und ihm, bist du da gewesen. Und wie immer sage ich noch, danke fürs Sharen, danke fürs Abonnieren und herzlich, hilft uns eben wirklich so wahnsinnig. Danke vielmals. Tschüss miteinander.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.